Amen. Amen. Ja, tut Buße. Amen. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Amen. Herr, auch heute Morgen wollen wir neu Buße tun. Umkehren zu dir, Herr. Amen. Alles andere da hinten lassen, um deine Stimme zu hören. Herr, sei uns gnädig und rede du zu uns, Herr. Gib uns wirklich ein reines und ein demütiges Herz noch einmal heute Morgen. Auch einen armen Geist. Herr, wir möchten immer mehr von dir erkennen und empfangen. Mach uns auch zu diesem Johannes, dem Täufer heute. Zu diesem Vorläufer für dein Kommen. Amen. Lob den Herrn. Ja, gestern haben wir gesehen, der Herr wird wahrscheinlich sehr bald kommen. Wir sind gespannt, was passieren wird. Und bereiten uns vor. So wie in der Politik sie so viel vorbereiten und ständig dabei sind, diesen Friedensbund zum Abschluss zu bringen, wie viel mehr sollten wir ständig dabei sein, uns vorzubereiten? Letztendlich wartet der Herr wirklich auf uns als sein Reich, dass wir vorbereitet sind. Und heute Morgen wollen wir sehen, dass das Kommen des Herrn geschieht nie einfach so und plötzlich, sondern es gibt immer eine Vorbereitung, ein Vorläufer. Der Herr hat ganz am Ende des alten Bundes beim letzten Propheten hat der Herr Maleachi gesagt, Maleachi 3, die letzten zwei Verse, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Der Herr schickt immer einen Vorläufer. Warum? Warum schickt der Herr einen Vorläufer? Was denkt ihr? Weil er will, dass alle zur Buße kommen. Ist der Vorläufer wichtig? Braucht sein Vorläufer für Christus, wenn er kommt. Es ist besser so. Wenn wir das erste Kommen des Herrn anschauen, stell dir vor, der Herr wäre gekommen ohne Vorläufer. Was denkt ihr, wie sah es aus unter dem Volk Gottes, als der Herr zum ersten Mal kam? War alles schön und gut? War alles Gott wohlgefällig? Das, wie soll ich sagen, das wirklich Schwierige an der Sache war, äußerlich schien es schön und gut. Als der Herr kam, äußerlich schien alles schön und gut. Sie hatten den Tempel, sie haben Priester da gehabt, sie haben geopfert. Es schien schön und gut, aber innerlich war es voller Gräuel. Innerlich war der Zustand von Gottes Volk extremst verdorben. Extremst. Ich werde euch das beweisen. Das habe ich gelesen vor der Konferenz und bin erschrocken. In Matthäus 11, um einen Eindruck zu bekommen, wie war der Zustand von Gottes Volk, nicht von der Welt, sondern von Gottes Volk, als der Herr zum ersten Mal kam. Und es schien gut, aber so sah es wirklich aus. Matthäus 11, Abvers 20. Dann begann er die Städte, in denen die meisten seiner Machttaten geschehen waren, zu schelten, weil sie nicht Buße taten. Er sagte, wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida. Denn während die Machttaten in Tyrus und Sidon geschehen, das sind heidnische Städte, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Das heißt, sie waren härter als die Sidonier und als die Tyrer. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Dann sagt er, und du, Kapernaum, wirst nicht bis zum Himmel erhoben werden, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn während in Sodom, ich kenne keine sündigere Stadt in der ganzen Bibel als Sodom, wenn da die Machttaten geschehen, die in dir geschehen sind, so wäre es geblieben bis heute. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodoms erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Wow. Das zeigt, wie es wirklich aussah. Der Zustand war schlimmer als Sodom. Das würde ich nicht wagen zu sagen, aber es steht hier geschrieben. So hart war das Herz von Gottes Volk. Nicht von irgendjemand, sondern von denen, die an ihn glauben, die Schrift haben, die Verheißungen haben, die den Tempel haben, die alles haben eigentlich, aber ihr Herz war so hart. Sie waren nicht in der Lage, Buße zu tun. Und wie ist es heute? Wie ist es heute unter Gottes Volk? Was denkt ihr? Ist es heute besser? Heute sind wir so willig, Buße zu tun. Wo ruft der Herr uns heute zu Buße? Wo sehen wir im neuen Bund so einen Ruf? Buch Offenbarung, die 7 Sendschreiben. Ruft der Herr so viele Gemeinden zu Buße? Und haben sie Buße getan? Sie haben auch nicht Buße getan. Sie sind alle verschwunden. Alle abgefallen. Das zeigt, wie wichtig dieser Vorläufer ist. Wenn der Herr kommt und es gibt keinen Vorläufer, dann werden ganz wenige, vielleicht fast niemand, gerettet werden. Deshalb war Johannes der Täufer so wichtig. Und Gott hat ihn geschickt und er predigte in der Wüste von Judäa. Es ist ein guter Ort zu predigen. George, sollen wir mal einen Vortrag in der Wüste machen? Wir suchen immer die schönsten Räume, besonders George. Den schönsten Saal in Heilbronn, schönste Saal in Bietigheim. Johannes der Täufer predigte in der Wüste. Er hatte keinen Saal. Warum hat Johannes der Täufer in der Wüste gepredigt und ist dort aufgewachsen? Und ich würde mal sagen, ein bisschen wild aufgewachsen. Heuschrecken gegessen. Ich war mal in der Gegend, wo Johannes der Täufer gelebt hat. Da gibt es wirklich eine Menge Heuschrecken. Als ich dort war, da gibt es Büsche ohne Ende und ein Lärm von Heuschrecken. Also, er hatte Speise, ja. Aber warum in der Wüste? Warum hat Gott ihn da hingesetzt? Weil der Herr möchte die Menschen rausbringen aus allem, da wo sie in der Religion stecken. Es heißt in Vers 5, da zog Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan zu ihm hinaus. Es ist sehr schwer, so ein Wort und so eine Buße und so eine Umkehr in der Religion zu bringen, in die Religion zu bringen. Der Herr hat nicht Johannes den Täufer nach Jerusalem gesandt, sondern er hat ihn in die Wüste gesandt. Heute, der Herr wird uns auch Manchmal wollen wir vielleicht viele Orte hingehen. Aber weißt du, es ist besser, die Menschen kommen und ziehen hinaus dahin, wo der Herr heute uns zur Buße leitet. Es ist souverän vom Herrn, dass er ihn in der Wüste hat predigen lassen. Lobt den Herrn außerhalb von aller Religion. Außerhalb von allen diesen gewachsenen Traditionen. Das ist ein guter Ort. Lobt den Herrn dafür. Amen. Doch wir sollen wirklich so sein, dass wir frei sind von all dem, was da die Menschen irgendwo gefangen hält in Religion. Herr Jesus Christus. Ja, Amen. Und sie ließen sich taufen und bekannten ihre Sünden. Und was predigte er? Er predigte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Amen. Und dann heißt es, das ist, was durch Jesaja gesagt ist, es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Amen. Lob den Herrn. Eine Stimme eines Rufenden. Ich glaube, Johannes hat wirklich deutlich geredet. Stimme eines Rufenden, das zeigt, er hatte wirklich seine Stimme erhoben, um das Volk zur Buße zu leiten. Es ist nicht unsere natürliche Zunge, jemand zur Buße zu rufen. Wer von uns macht das gerne? Rainer, machst du das so gerne, zu predigen? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wir haben so eine natürliche Widerstand. So einen Satz über unsere Lippen zu bringen, das ist schon schwierig. Aber, lobt den Herrn, er kam nicht mit seinen eigenen Worten, sondern in Lukas 1, da steht, wie Johannes dieses Wort predigen konnte. Lukas 1, Vers 17, da heißt es, er wird vor ihm hergehen in Geist und Kraft des Elia, um die Herzen der Väter zu bekehren und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Lobt den Herrn. Geist und Kraft des Elia. Die Zeit von Elia war auch keine gute Zeit. Zeit von Elia war wirklich die Zeit, in der der Götzendienst in Israel vielleicht am schlimmsten war. Von allen Zeiten. Weil der König eine ausländische Königin geheiratet hatte und sie ihren ganzen Götzendienst da nach Israel eingeführt hat. Und in diesem Geist und in dieser Kraft hat Johannes der Täufer geredet. Lobt den Herrn, wie ist unsere Zeit heute? Heute, es gibt so viele krumme Wege. Heute ist das Krumme der Standard. Heute ist das, was gerade ist, das ist die Ausnahme. Und was krumm ist, das ist der Standard. Heute ist es so normal, dass wir überall diese Homosexualität zum Beispiel haben und in alle Schulbüchern überall einführen wollen. Das ist wirklich kein gutes Zeitalter. Aber der Herr möchte heute wieder einen Vorläufer haben. Und wie können wir jetzt unsere Stimme erheben? Wir brauchen den Geist und die Kraft des Elia. Lobt den Herrn. Nicht nur irgendeinen Geist, sondern dem Herrn zu sagen, wenn es darum geht, seine Stimme zu erheben, die Menschen zur Buße zu leiten, wirklich dem Herrn konkret zu sagen, Herr, stärke mich jetzt mit dem Geist und mit der Kraft des Elia. Lobt den Herrn. Elia stand da auf dem Berg Karmel als einziger Prophet, auf der anderen Seite 400 Baals Priester und sie waren wirklich da eine Menge. Und er war dort gestanden, hat das ganze Volk zur Buße gerufen. Und dieser Geist und diese Kraft können wir heute auch haben. Lobt den Herrn. Das ist auch eine Ermutigung. Das kann wirklich unsere Zunge lösen, damit auch wir Menschen zur Buße leiten können. Das ist die Ausrüstung von Johannes dem Täufer, der Geist und die Kraft des Elia. Amen. Damit der Herr ein Volk bekommt, das für ihn vorbereitet ist. Lob den Herrn dafür. Amen. Und dann heißt es in Matthäus 3, Johannes selbst aber hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Ich glaube, wenn irgendjemand so hier in die Versammlung kommen würde, wir würden wahrscheinlich alle sehr komisch schauen und fragen, ob er sich verlaufen hat. Aber Johannes der Täufer sah so aus. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Das zeigt, er kümmerte sich nicht um sein Ansehen. Er kümmerte sich nicht um, wie andere von ihm denken, wie er dasteht. Wie stehst du da mit einem Gewand aus Kamelhaaren? Aber das kümmerte ihn nicht. Ihn kümmerte, was der Herr zu sagen hat. Und das, glaube ich, ist oft ein Hindernis, seine Stimme zu erheben. Man ist so bestimmt davon, wie die anderen von einem denken, wie die anderen reagieren. Aber lobt den Herrn, lasst uns wie Johannes unser Gewand wechseln. Ein Gewand aus Kamelhaaren. Sagen, Herr, ich möchte all meine Gedanken über mein Ansehen, über mein Ruf, Herr Jesus, ablegen. Amen. Und nicht darum mich kümmern. Und wir haben in einer Versammlung vor kurzem von einem jungen Mann gelesen, der war ähnlich. Und der hieß Elihu. In Hiob 32. Und er hat auch Worte geredet, die nicht so angenehm waren. Und dann sagt er in Hiob 32, Vers 18, und ich lese ab Vers 17, ich will meinen Teil erwidern, mein Wissen verkündigen. Ja, auch ich. Denn ich bin voll von Worten, der Geist, der in mir ist, drängt mich dazu. Siehe, mein Inneres ist wie Wein, der nicht geöffnet wurde. Wie Wein, der selbst aus neuen Schläuchen hervorbricht. Ich will reden, damit ich Luft bekomme. Ich will meine Lippen auftun und antworten. Und dann sagt er, ich will aber für niemand Partei ergreifen und keinem Menschen schmeicheln. Lob den Herrn. Wenn man Menschen zur Buße rufen möchte und gleichzeitig schmeicheln, dann wird der Ruf vergehen. Das ist wunderbar. Ich will für niemand Partei ergreifen. Keinem Menschen schmeicheln, denn ich kann nicht schmeicheln. Lob den Herrn. Und dann sagt er, warum? Leicht könnte mein Schöpfer mich sonst wegraffen. Der Herr, es ist, wie wir hier geschrieben haben, es ist so gut, diesen Geist ohne Furcht vor Menschen oder Widerstand zu erfahren, aber mit der Furcht des Herrn. Vielmehr zu denken, was wird der Herr von mir denken, wenn ich jetzt nicht meinen Mund öffne? Anstatt, was wird der andere denken? Das ist ein gesunder Gedanke. Was wird mein Schöpfer sagen? Lob den Herrn. So gut, wenn wir uns mehr darum kümmern, was unser Schöpfer von uns denkt, als was die anderen um uns herum von uns denken. Vielleicht für andere sehen wir komisch aus. Und sie sagen, guck mal, der liest nur in der Bibel. Meine Kollegen sagen mir das oft. Wieso liest du immer dieses Buch? Du kannst es doch bestimmt schon auswendig. Aber es geht nicht darum, ob man es auswendig kann, sondern ob man es lebt. Und es sieht für andere komisch aus. Aber dem Herrn gefällt es. Lob den Herrn. Es ist so gut, wie dieser Johannes zu sein. Ein Gewand aus Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Amen. Und was hat der Herr noch über Johannes gesagt? In Lukas 1 gibt es noch einen Vers, Vers 15. Dort steht, er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Was zeigt dieser Vers? Dieser Vers zeigt, Johannes war ein Nazirer. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Nazirer ist einer, der, wir haben die Verse aufgeschrieben, 4. Mose 6. Das können Männer als auch Frauen tun, ohne Einschränkung. Jeder, der will. Und ein Nazirer ist einer, der freiwillig ein Gelübde macht an den Herrn. Nazirer, das Wort heißt Geweihter oder Abgesonderter oder heilig dem Herrn. Und so einer war Johannes. Johannes war ein Geweihter, er war ein Abgesonderter, er war heilig dem Herrn. Und darum war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es macht so einen Unterschied, wie wir für den Herrn abgesondert sind oder nicht. Es ist so gut, sich ganz für den Herrn abzusondern. Dem Herrn zu sagen, Herr, in dieser Welt, ich bin nur für dich. Nichts anderes mehr. Ich möchte nicht zwei Ziele haben. Vor allem, wenn ich sehe, dass in 2020, wenn Gott uns die maximale Zeit gibt, die letzten 7 Jahre sehr gut anfangen können. Dann möchte ich wirklich einer sein, der heilig ist dem Herrn. Das ist freiwillig. Lob den Herrn, das ist so gut. So eine Hingabe an den Herrn auszusprechen. Es heißt über den Nazirer in 4. Mose 6, Vers 8, während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Lob den Herrn. Das heißt, es ist nicht heute abgesondert, morgen nicht. Der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Lasst uns wirklich dem Herrn ganz weihen. Ich habe mich in diesen Tagen dem Herrn ganz geweiht, neu ganz geweiht und habe ihm gesagt, Herr, als nächstes Etappenziel, dieser Herbst 2020, ich bin dir ganz geweiht. Ich möchte nichts, irgendwo meine Zeit und meine Kraft investieren, was nicht nötig ist. Es gibt viele Dinge, die man tun kann. Ich hatte eine Entscheidung zu treffen in der beruflichen Welt. Und der Herr hat mich berührt und hat mir gezeigt, klar, du kannst das machen. Das ist in dem Sinn, habe ich die Freiheit. Aber der hat mich gefragt, willst du wirklich in dieser Zeit jetzt noch etwas von deiner Kapazität für diese Welt weihen? Und das war so gut. Da musste ich dem Herrn sagen, Herr, ich tue Buße. Ich möchte während dieser ganzen Zeit dir heilig sein. Nicht irgendwohin die Kraft und die Zeit verschwenden, sondern alles dem Herrn geben. Amen. Und wofür? Um eine Stimme zu sein. Amen. Lobt den Herrn. Das, was bei Johannes der Täufer die Verheißung war von Jesaja über ihn, war, er ist eine Stimme. Amen. Was sind wir? Kann man uns hören? Kann man uns in der Versammlung hören? Kann man uns in der Welt hören? Johannes der Täufer, Jesaja hat übrigens gesagt, er ist eine Stimme. Lob den Herrn. So gut, ich habe dem Herrn neu gesagt, Herr, ich möchte neu eine Stimme für dich sein. Nicht meine eigene Stimme, ja. Man erhebt so leicht seine eigene Stimme. Wenn man sich ärgert, dann sind wir alle eine Stimme. Oder? Wenn wir Ärger haben, wer hat dann keine Stimme? Da haben wir alle Stimme. Aber wenn es um das Evangelium des Reiches geht, dann habe ich auf einmal keine Stimme mehr. Dann bin ich ein Stummer. Aber so ist nicht der Vorläufer. Der Geist des Elias ein anderer. Lob den Herrn, das habe ich sehr geschätzt. Es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Amen. Amen, Herr Jesus. Doch dem Herrn zu sagen, Herr, löse meine Zunge für dein Reich, für das Evangelium des Reiches, nicht nur für irgendeine Rede. Es ist schon, in der Versammlung ist es oft sehr bedächtig. Wir sind alle sehr bedächtig. Und manchmal weiß man nicht mal, ob jemand da war, weil man nichts hört. Nach der Versammlung ist es sehr laut. Natürlich können wir während der Versammlung nicht alle gleichzeitig reden. Das ist klar. Aber ich meine, wie ist es in unserem Inneren? Ist es nicht so, dass es, wenn es um den Herrn geht, um seine Sache geht, dann ist es oft wie gehemmt. Und die Zunge klebt da mit Bombenkleber. Oder? Willst du Evangelium predigen oder in der Versammlung beten und du hast Bombenkleber an der Zunge und es geht nicht weg. Was sollen wir machen? In Markus 7 habe ich eine gute Stelle gefunden und ich möchte sagen, wir haben alle das Problem. In uns selbst, in unserem Selbst haben wir alle das Problem, oder? Aber Markus 7, da kommt jemand zum Herrn, da heißt es, Vers 32, sie bringen einen Tauben zu ihm, der nur mühsam redete und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und der Herr nimmt ihn beiseite und sagt zu ihm, er sieht auf zum Himmel, seufzte und sagte, Ephata, werde aufgetan. Amen. Lob den Herrn. Wenn wir in dieser Zwickmühle sitzen, und wir merken, ich sollte reden, aber ich kann nicht reden. Lob den Herrn. Wir haben einen Christus, der seufzt mit und er sagt, werde aufgetan. Lob den Herrn. Und dann heißt es, und seine Ohren wurden aufgetan und das, was seine Zunge band, wurde sogleich gelöst und er redete richtig. Amen. Lob den Herrn. Das ist sein gutes Gebet, dem Herrn zu sagen, Herr, löse meine Zunge für das Evangelium des Reiches. Menschen zur Buße zu rufen. Wie am Anfang gesagt, ohne den Vorläufer, wie sollen die Menschen zur Buße kommen? Wir haben manchmal Vorstellungen. Aber das, was wir gestern gehört haben, ich versichere euch, das wissen sehr wenige Menschen. Dass der Herr so bald kommt, wissen auch wenige Gläubige. Sehr wenige. Viele haben keine Ahnung, wie nahe die Wiederkunft des Herrn ist. Und leider denken jetzt am Ende der Zeit sogar noch mehr, ach, das hat man schon immer gesagt, der Herr kommt bald. Diese Stimme wird komischerweise immer lauter, anstatt die Stimme von dem Vorläufer, der sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir unsere Stimme wirklich erheben für den Herrn und rufen und sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn die Zeit ist wirklich nahe. Die Zeit ist sehr nahe. Doch, Herr Jesus, und der Zustand unter Gottes Volk heute ist nicht gut. Hier auf dem Outline haben wir geschrieben, Johannes der Täufer stellte die Schlangenbrut bloß. Das war nicht Herodes, der König, der so übel war, der war wirklich übel, aber die Schlangenbrut hier waren die religiösen Führer. Das war die Schlangenbrut. Und das sieht heute fast niemand. Oder? Also eigentlich alle denken, guck mal da, jemand hat Theologie studiert, jemand übt einen Beruf aus in der Kirche oder was weiß ich, Pastor. Und wir denken, Ältester, und wir denken, das sind alles wunderbare Leute. Prediger. Ich wage zu bezweifeln, dass es so ist. Es gibt viele falsche Propheten. Das haben wir im Frühjahr in der Kurzkonferenz auch gesehen. Viele Leute, die sagen, mach dir keine Sorgen, wir gehen alle in den Himmel. Ich sage, das ist Schlangenbrot. Sagen, weißt du, du musst nicht so absolut für den Herrn sein. Du bist doch gerettet. Bleib einfach hier. Und so viel verdrehte Dinge gibt es heute. Es sind wirklich so krumme Wege. Und in Matthäus 23 sieht man, dass sogar die religiösen Führer ersetzen den dreieinen Gott. Kann man sich das vorstellen? Lass uns kurz die Stelle anschauen, damit wir einen Eindruck bekommen. Wir können nicht durch das ganze Kapitel gehen. Aber Matthäus 23, um zu sehen, wie wichtig es ist, dass auch besonders gegenüber Gottes Volk wir unsere Stimme erheben. Nicht nur für die Ungläubigen, sondern besonders auch für die Gläubigen. Damit sie einen Weg haben, Buße zu tun und umzukehren und sich vorzubereiten für die Wiederkunft des Herrn. Der Zustand heute ist viel verdrehter und krummer, als wir das oft wahrnehmen und uns vorstellen können. In Matthäus 23 sagt der Herr, Vers 8, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, ihr aber seid alle Brüder. Heute gibt es so viele Titel unter den Christen, das ist endlos. Ich habe heute Morgen nur mal geguckt nach Titeln. Ich musste so viel scrollen, dass ich wirklich die Lust verloren habe. So lang ist die Liste. Und es ist wirklich heute Standard. Und das sage ich nicht, um zu kritisieren, sondern das hat der Herr gesagt. Der Herr hat gesagt, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Heute ist es nicht Rabbi, wir sind ja keine Juden. Aber heute ist es Pastor. Heute ist es Pfarrer, Doktor Pfarrer. Heute ist es Reverend und was weiß ich, meine Monsignore und Exzellenz und was es nicht alles gibt, Bischof. Und ich sag ja, die Liste ist lang. Aber der Herr hat gesagt, ihr sollt euch nicht so nennen lassen. Wir denken, hey, was sagst du da? Das stört mich. Das bereitet mir Anstoß. Aber wenn der Herr sagt, wir sollen es nicht machen, dann sollen wir es nicht machen. Fertig. Heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen, wie jemand mühsam versuchte, einem anderen zu erklären, warum es doch okay ist, es zu machen. Nein, das ist die Religion. Wenn wir heute umkehren nach dem Wort des Herrn, dann können wir gerettet werden. Aber wenn wir das, was der Herr hier sagt, doch wieder umkehren, also zweimal umkehren ist nicht gut, weil dann bleibt man, wo man ist. Ja? Der Herr sagt, kehre um, tu es nicht, und dann kehre ich es nochmal um und dann kann ich es wieder tun. So machen wir es gerne. Ja. Aber er sagt, was ist das Problem? Weißt du, man sieht oft, heute gibt es so viele geistliche Seelsorger und die Pfarrer und die Pastoren, sie sind eine wichtige Instanz heute. Und was das Problem ist, am Ende ist nicht mehr der Herr als der Geist der Lehrer, sondern sind die Menschen der Lehrer. Und dann liest du die Schrift und wenn dir nicht eine Fußnote dazugegeben wird oder ein Kommentar oder ein Katechismus oder was auch immer, verstehst du die Schrift nicht mehr. Dann ist der Lehrer, den der Herr uns gegeben hat, ersetzt worden durch diese menschlichen Lehrer. Und da muss man Buße tun. Da muss man Buße tun. Ich sage nicht, dass wir keine Gemeinschaft brauchen, aber das ist krank. Der sagt, einer ist euer Lehrer, ihr aber seid alle Brüder. Amen. Ich schätze es unter uns, wir haben keine Titel. Halleluja. Kein Jugendleiter, kein Gemeindeleiter, kein gar nichts. Lob den Herrn, wir sind alle Brüder. Amen. So soll es auch bleiben. Das muss so bleiben. Es ist wirklich übel. Dann sagt er, ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden. Denn einer ist euer Vater, er, der im Himmel ist. Heute gibt es 1 Milliarde Menschen, die einen anderen Menschen heiliger Vater nennen. Die Katholiken. Und dann gibt es noch Hunderttausende oder Millionen mehr, die ihren orthodoxen Priester Vater nennen. Und alle katholischen Priester Vater nennen. Und sie wollen alle als Vater angesprochen werden. Ja, wenn du in der aramäisch-orthodoxen Kirche bist, dann möchte der Priester, dass du zu ihm Vater sagst. Hier steht, ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater. Er, der im Himmel ist. Es ist wirklich so krumm heute. Und wir dürfen nicht denken, das ist eine Kleinigkeit. Spielt doch keine Rolle. Läuft doch schon seit Jahrhunderten so. Wenn der Herr sagt, ihr sollt nicht, wer bin ich zu sagen, aber ihr sollt? Bin ich größer als der Herr? Was wird der Herr zu mir sagen, wenn er bald kommt und ich vor ihm stehe, am Gericht? Und dann sage ich dem Herrn, aber ihr sollt. Und er sagt, ihr sollt niemand. Das Wort des Herrn ist nicht nur geschrieben, damit wir es lesen, sondern es ist wirklich das Wort, wonach der Herr beurteilt. Der Herr wird nach diesem Wort beurteilen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir jedem Wort des Herrn gehorchen. Und nachdem wir dem Wort gehorchen, sollen wir die anderen ermutigen und ermahnen, auch dem Wort des Herrn zu gehorchen. Wie Johannes. Johannes hat das Volk ermahnt und ermutigt, dem Wort des Herrn zu gehorchen. Und so sollen wir es einfach machen. Wir reden nicht unser Wort, wir sind nur eine Stimme. Das hat mich sehr oft befreit von Menschenfurcht zu wissen, ich bin ja nicht derjenige, der das geschrieben hat. Es ist ja nicht meine Botschaft. Wenn ich jemand sage, hey, weißt du, Denominationen und Spaltungen, das ist falsch. Das ist falsch. Dann ist es nicht meine Idee, sondern es steht geschrieben. Wenn wir jemand sagen, weißt du, dieses Pastorentum, das ist falsch. Der Herr möchte unser Lehrer sein. Wir sind alle Brüder. Dann sind wir nicht verantwortlich für diese Botschaft, sondern wir sind nur die Stimme. Lob den Herrn. Das sollte uns wirklich helfen, die Wahrheit zu reden. Amen. Dann sagt er noch, ihr sollt euch auch nicht Lehrer, wörtlich heißt es Führer, nennen lassen. Denn einer ist euer Lehrer oder Führer oder Haupt, der Christus. Amen. Lobt den Herrn, ja. Es soll keine Hierarchie unter uns geben. Das ist so gut, ohne Hierarchie. Ob du neu bist, ob du 40 Jahre dabei bist, wir sind alle Brüder. Der 40 Jahre dabei ist, hat nichts gegenüber dem, der 1 Jahr dabei ist. Oder 1 Monat. Wir sind alle Brüder. Lobt den Herrn. Die Gemeinde, die dem Herrn gefallen hat, am meisten Buch Offenbarung, heißt Philadelphia. Bruderliebe. Amen. Und dann sagt er, und der Größere unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wenn der Herr kommt am Tag des Gerichts. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und dann geht es weiter, dann gibt es 8 Weherufe. Und die sind wirklich sehr anwendbar für uns heute. Und wir sollen das lesen für uns selbst und für Gottes Volk. Um dem Volk Gottes den krummen Weg wieder gerade zu machen. Hier siehst du lauter krumme Dinge unter Gottes Volk, die heute immer noch so sind. Und der Herr braucht heute Menschen, die ihre Stimme benutzen, um den Weg wieder gerade zu machen. Amen. Lob den Herrn. Und ganz am Ende sagt der Herr noch in Vers 38 zu den Pharisäern, sagt er, siehe, euer Haus wird euch wüst gelassen. Das heißt, wenn heute das Volk Gottes, wenn wir heute keine Buße tun, ist es am Ende nicht mehr Gottes Haus, wo wir sind, sondern es ist unser Haus. Heute heißen viele Versammlungsstätten Gottes Haus. Das ist die Frage. Wenn wir praktizieren, was Matthäus 23 verurteilt, dann sind wir am Ende nicht mehr Gottes Haus, sondern es ist unser Haus. Dann zieht der Herr aus. Wir können nicht praktizieren das Gegenteil von allem, was der Herr verurteilt, und erwarten, dass der Herr hier bleibt. Heuchelei, innerlich tot, ungerecht, gesetzlos, nach außen sieht es so schön und heilig aus. In der Versammlung sieht alles herrlich aus, aber hintenrum ist gesetzlos, Lüge, Heuchelei. Meinst du, der Herr bleibt da? Euer Haus wird euch wüst gelassen. Deshalb, dieses Kapitel Matthäus 23 ist sehr wichtig für uns, damit wir nicht unter dieses Urteil fallen und damit wir heute der Vorläufer sein können, der seine Stimme benutzt, damit Gottes Volk zur Buße geleitet wird. Es ist wirklich ein Jammer, wie es unter Gottes Volk heute aussieht. Es gibt oft keinen Hunger nach der Wahrheit. Es gibt oft keine Speise für die Gläubigen. Gestern war eine Schwester bei uns, die wir schon lange kennen. Und wir dachten, sie muss doch die Wahrheit wissen. Sie war ja fast 10 Jahre mit uns. Oder 5 Jahre war sie mit uns. Aber sie war völlig unwissend über das, was hier steht. Das 1000-jährige Reich, Lohn und Strafe, war ihr überhaupt nicht bewusst. Wie der Herr richten wird, war ihr überhaupt nicht bewusst. Und so viele Dinge waren völlig krumm. Und war so gut. Meine Frau hat die Zeit genommen und versucht, bei ihr die Wege gerade zu machen. Es ist so gut, wenn wir unsere Stimme benutzen, die Wege des Herrn zu bereiten. Amen. Mach die Pfade gerade. Und unter all diesen krummen Dingen, der Herr braucht wirklich solche wie Johannes der Täufer. Solche Vorläufer braucht der Herr. Und lass uns daran denken, es ist in der Geist, im Geist und in der Kraft des Elia. Amen. Und wenn wir Menschenfurcht haben, ist gut, 1. Könige 18 nochmal zu lesen und dem Herrn zu sagen, Herr, gib mir genau diesen Geist. Wo Elia auf dem Berg Karmel stand und mutig gestanden ist für Gottes Zeugnis. So lobt den Herrn. Zu dem, dass der Herr bald kommt, ist so wichtig, dass der Herr heute einen Vorläufer hat, um Gottes Volk zur Buße zu leiten. Amen. Lob den Herrn.